Ich freue mich, heute hier vor euch stehen zu dürfen, vor allem euch wiedersehen zu dürfen, mit euch den letzten regulären Gottesdienst vor Weihnachten feiern zu dürfen und euch das Wort bringen zu dürfen. Wie ich meinen Studienkollegen erzählt habe, über welches Thema ich am 21.12. Vor Weihnachten, worüber ich predige, da waren sie doch recht erstaunt. Haben mich gefragt, vor Weihnachten? Okay, spannende Stelle. Aber ich finde es doch etwas sehr Besonderes, dass wir gerade vor Weihnachten an dieser Stelle kurz vor der Kreuzigung Jesu im Markus-Evangelium unterwegs sind, weil das auch der Grund ist, warum wir Weihnachten feiern, warum wir heute Weihnachten feiern, warum wir heute hier uns versammeln, warum wir heute hier sitzen. Und heute wollen wir uns eine Entscheidung anschauen, die maßgeblich ist für diesen Weg, den Jesus gegangen ist ans Kreuz für uns. Genau, ich möchte jetzt mit hineinnehmen in den Text. Ich weiß nicht, wo ihr stehen geblieben seid. Wahrscheinlich seid ihr bei Vers 26 stehen geblieben. Ich steige bei Vers 26 ein, weil es wichtig ist für den Kontext, es damit hineinzunehmen. Okay, perfekt. Danke. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Petrus aber sprach zu ihm: Wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich aber nicht. Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber sprach nachdrücklich: Wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle. Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde. Und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach: Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Und er ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus. Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich überliefert, ist nahe. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, danke für dein Wort, danke, dass wir heute hier stehen dürfen, uns versammeln dürfen, dass es der Grund ist, dass wir dein Wort haben dürfen, darüber reden dürfen, darüber nachdenken dürfen, darüber nachsinnen dürfen. Danke für den Weg, den du gegangen bist, vom Anfang bis zum Ende. Danke, dass es der Grund sein darf, warum wir heute uns versammeln dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest, dass du unsere Herzen weit machst, und in unsere Herzen hineinsprichst. Amen. Ich möchte mit euch den Text gemeinsam anschauen und wir kommen zuerst zum geografischen Kontext. Ich habe euch da zwei Bilder mitgebracht. Ihr könnt hier Jerusalem sehen, also den Tempelberg. Ich muss schauen, ob ich meine Laserpointer da verwenden kann. Ihr seht hier den Tempelberg. Und daneben seht ihr das Kidron-Tal. Und wir sind hier am Ölberg unterwegs. Das lesen wir in Vers 26, wo Jesus mit den Jüngern, mit den 12 Jüngern auf den Ölberg geht. Wir haben dann dazwischen einen Ortswechsel. Ja, das ist der große Kontext. Jerusalem hier. Und nochmal zurück, bitte. Und da kommen wir an ein Grundstück namens Gethsemane. Wo dieses Grundstück genau war, weiß man nicht. Man hat heute ein Grundstück definiert, wo das sein könnte, wo auch immer Zeremonien stattfinden und so weiter. Ja, auf jeden Fall das Grundstück Gethsemane. Wir sind in einer sehr intimen Atmosphäre unterwegs. Der letzte Weg, den Jesus geht, geht er mit seinen 12 Jüngern. Da nimmt er sie mit hinein. Wir haben das letzte Mal die Einsetzung des Abendmahls, des Herrnmahls gehört und die Ankündigung, dass Jesus verleugnet werden wird von einem der Jünger, von Judas. Und dieses Mal haben wir wieder eine Ankündigung, einer der die Verleugnung Jesu durch Petrus. In Vers 27 lesen wir, kannst du zum Text zurückgehen oder ich auch? So. Ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Das ist eine Prophezeiung aus dem Propheten Zacharja. Und deutet an, dass nach Jesu Tod die Jünger alle zerstreut werden, sein werden. Die Jünger verstehen es natürlich nicht. In dem Kontext, die fragen sich, wovon redet der? Aber in Vers 28 geht er weiter auf eine Prophezeiung ein, die nach seinem Tod eintreten wird, nämlich wird er voran nach Galiläa gehen. Er wird ihnen in Galiläa erscheinen, den Jüngern, nachdem er auferstanden ist. Wenn wir uns das Wort, Petrus geht näher darauf ein, wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich aber auch nicht. Wenn wir das Wort Anstoß nehmen werden, Anstoß nehmen, näher anschauen und ins Griechische hineinschauen, dann entdecken wir da ein gar nicht so unbekanntes Wort. Das Wort ist Skandalizo. Daher kommt unser Wort Skandal. Das heißt, so ein Skandal Anstoß zu nehmen, es kann auch übersetzt werden als zu Fall kommen, fallen. Das heißt, die anderen, also die Jünger, werden fallen. Die Jünger waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte, doch nicht etwa ich. Jesus sagt, einer, kurz verschaut, genau, Petrus bekommt die Prophezeiung, ehe der Pan zweimal gekräht hat, wirst du mich dreimal verleugnen. Dreimal verleugnen, wieso dreimal? Drei ist eine wichtige Zahl in der Bibel. Und warum? Ich habe mich gefragt, warum kräht der Hahn zweimal? 2 ist so irgendwie so unvollendet. Also überall ist die Zahl 3, aber 2, warum? Warum zweimal? Und ich kann nicht anders, als ein bisschen hier was vorwegzunehmen. Im Jugenddeutsch würde man sagen, spoilern. Entschuldige an den Prediger nach mir. Es ist so, dass Petrus Jesus verleugnen wird nach dieser Prophezeiung. Und ich denke, es ist wichtig, dass er ihn nicht dreimal verleugnet, sondern zweimal verleugnet, weil das auch zeigt, das ist nicht das Ende. Es ist zwar eine wichtige Lektion für Petrus, aber es ist nicht das Ende. Jesus ist nicht fertig mit ihm. Wir tauchen ein in den nächsten Kontext, wo ich näher darauf eingehen will, in den Garten Gethsemane. Viele kennen den Garten Gethsemane oder kennen es unter dem Namen Garten Gethsemane. Ich war sehr überrascht, als ich in meiner Vorbereitung eigentlich nie auf das Wort Garten gestoßen bin. Habe dann auch ins Griechische hineingeschaut und da steht tatsächlich, es ist ein Gut, es ist ein Grundstück. Ich habe gedacht, warum ist es ein Grundstück? Dann ins Hebräische geschaut, was bedeutet Gethsemane eigentlich? Und da steckt ein Schatz verborgen, finde ich. Gethsemane bedeutet Ölkelter. Das heißt, was war das Grundstück Gethsemane? Es war am Fuße vom Ölberg, wie wir gesehen haben. Der Ölberg war dafür bekannt, dass er viele Olivenbäume hatte. Und am Fuße wurde die Ernte gesammelt auf diesem Grundstück und die Oliven gepresst zu Öl. Und Öl war damals ein sehr wertvolles Handelsgut. Mit Öl konntest du Brot machen, mit Öl konntest du Parfüm machen, also Salböl machen und so weiter. Fast überall im Alten Testament, wo Öl erwähnt wird, ist damit Olivenöl gemeint. Auch Könige wurden dann mit Öl gesalbt. Also ein sehr wertvolles Handelsgut. Und ich denke, es ist ein wichtiger Ausdruck, dass Jesus hier an diesem Ort den Weg vorbereitet, den er gehen muss, den er gehen will. In Vers 34 lesen wir, und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod bleibt hier und wacht. Meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Das sagt ein Gott? Wirklich? Ist es ein Gott, der Angst hat? Es zeigt hier ganz klar die menschliche Seite von Jesus. Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Er hat Angst. Er ist bestürzt, verängstigt. Er kämpft. Er kämpft mit diesem Weg, den er gehen muss. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete, dass wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Wir sehen wieder ein Fallen, aber es ist nicht dieses gleiche Fallen. Es ist nicht das Skandalizo-Fallen, sondern es ist das Piptor-Fallen. Es ist ein ehrfürchtiges Niederfallen vor einer Person oder einem Gott, die geehrt wird. Also wir sehen da einen gewissen Unterschied. Die Jünger fallen und Jesus fällt. Und es ist doch nicht das gleiche Fallen. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Einer der größten oder wichtigsten Werte unserer heutigen Jugend zum Beispiel ist, dass du authentisch bist. Redest du, was du handelst, handelst du, was du redest. Und ich musste bei diesem Vers an das Vaterunser denken, das uns Jesus gegeben hat, wo es heißt, dein Wille geschehe. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich stolper immer wieder, wenn ich das Vaterunser bete, darüber, muss kurz anhalten und sagen, okay, kann ich das gerade wirklich so beten? Soll wirklich sein Wille geschehen? Oder soll es eher mein Wille sein, der geschehen soll? Jesus ringt in diesen Worten mit dem Vater. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und selbst in diesem Ringen ist er gehorsam und unterstellt sich sofort wieder dem Willen Gottes. Nicht, was ich will, sondern was du willst. Und auch an den Ort wieder zurückzukommen, spannend. Wir sehen ein Ringen des Vaters, eine Vater-Sohn-Beziehung. Und schon im Alten Testament sehen wir am Ölberg ein Ringen des Vaters mit dem Sohn, nämlich Salomo und Absalom. Ich weiß nicht, ob euch die Geschichte bekannt ist von Salomo und Absalom, aber Salomo ist der Vater, König von Israel, der Sohn Davids, und Absalom, sein Sohn, der ihn verfolgt, der ihn töten will. Und Salomo geht an diesen Berg barfüßig, trauert und ringt in dieser Vater-Sohn-Beziehung. Salomo. Salomo, der Sohn von Salomo war Absalom. Genau. Und Absalom. Gut. I'm sorry. Ja. Ja. Versprochen. I'm sorry. Okay. Aber auf jeden Fall wird er verfolgt und er ringt in dieser Beziehung. Und wo Absalom dann stirbt, an einem Baum stirbt, da ist es, da weint und trauert Salomo darum. Okay, I'm sorry, ich werde das nochmal prüfen und komme auf euch zurück, okay? Und er kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Kannst du nicht eine Stunde wachen? Wir haben davor den Auftrag gesehen, bleibt hier und wacht. Die Jünger haben einen ganz klaren Auftrag bekommen, bleibt hier und wacht. Und was machen die Jünger? Sie schlafen einfach davon. Spannenderweise sehen wir diesen Auftrag schon in Markus 13, wo Jesus auch sagt, dreimal geht er darauf ein, sagte den Jüngern, um kurz den Kontext zu nennen, es geht um die zweite Wiederkunft Jesu, wacht, wachen, was ganz wichtig ist. So, und jetzt haben die Jünger die Chance, unter Beweis zu stellen, dass sie das Gelernte umsetzen können. So. Ja, gelingt aber eher mäßig. Und trotzdem gibt er ihnen immer wieder die Chance, dreimal die Chance, dass er wiederkommt und immer noch wartet darauf, dass sie wach sind. Genau, und wir sehen das dann in Versen 39, 40. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt ein drittes Mal zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus. Es ist genug, die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. So, und nach dem dritten Mal ist ihm dann auch genug. Also, dann reicht's auch mal. Und ja, was sagt das uns aus? Oder was sollen wir dazu lernen? Sollen wir jetzt nicht mehr schlafen? Das wäre sehr hart. Ich denke nicht, dass uns Jesus oder den Jüngern damit lehren wollte, dass sie nicht mehr schlafen sollen und die ganze Nacht durchwachen sollen, sondern es geht um ein geistliches Wachsein, ein Bereitsein. Wie in Markus 13 schon erwähnt, wo er das Beispiel nimmt eines Hausherrn, der sein Haus verlässt und vertrauensvoll in die Hände von anderen gibt, dass sie darauf aufpassen, dass sie darüber wachen. Und er das Beispiel zieht, dass sie nicht wissen, wann dieser Hausherr wieder zurückkommt von seiner Reise. Das heißt, diese Stelle, die geht uns maximal auch was an. Die Stelle in Markus 13, die Aufforderung dreimal, seid wachsam. Und die Stelle in Markus 14, im Garten Gethsemane, wo es heißt, seid wachsam und betet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wenn mich Jesus einmal überraschen wird und in manchen Situationen finden wird, wäre das doch sehr, sehr unrühmlich. Und vielleicht, und auch findet er mich geistlich schlafend. Nicht wach, sondern schlafend. Und da möchte ich dich einladen, dich auch zu reflektieren und zu schauen, bist du geistlich wach? Bist du bereit, wenn der Hausherr wiederkommt? Was können wir mitnehmen aus dem Garten Gethsemane? Ich denke, wir haben ein richtig schönes Bild mitbekommen, dass Jesus auf einem Grundstück, wo Öl gepresst wird, wo die Frucht unter Druck gesetzt wird, damit Öl hinauskommen kann, damit Öl fließen kann, diesen Kampf kämpft, diesen inneren Kampf kämpft, um seine Entscheidung zu festigen, diesen Leidensweg, diesen demutsvollen Weg ans Kreuz zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid, aber das ist diese Entscheidung, die hier gefestigt wird, an diesem Grundstück. Das ist die wichtigste Entscheidung der Weltgeschichte. Und es ist ein richtig schönes Symbol, finde ich, dass Jesus gepresst wird. Er steht unter Druck. Er steht unter massivem Druck. Dass dieser Pressprozess, dieser Kälteprozess hier seinen Anfang nimmt. dass das der erste Schritt ist, dass das der erste Schritt ist, dass er im Ringen mit Gott diese Entscheidung festigt, weil er weiß, dass er das zuerst mit ihm festigen muss. Und Öl ist ebenso ein Zeichen für den Segen Gottes. Und wir haben von dem Licht gehört, das in die Welt kommt und Licht in die Dunkelheit bringt. Und ich finde es ein schönes Bild, dass hier Öl fließen soll, an einem Grundstück, wo Öl fließt. Denn ist nicht durch den Tod Jesu am Kreuz für uns, für unsere Schuld, unser richtiger Segen zugeflossen? Und ich weiß nicht, vielleicht stehst du irgendwo gerade unter Druck. Vielleicht bist du an einer Stelle, wo du vielleicht mit Gott ringst. Da möchte ich dir sagen einfach, hey, es ist okay, mit Gott zu ringen, weil Jesus es auch so gemacht hat. Jesus hat mit dem Vater gerungen. Aber Jesus ist zu dem Ergebnis gekommen und war immer da, okay, er wusste, er will den Willen des Vaters tun, weil er weiß, zu welchem Segen dieser Weg führen wird für die ganze Welt, für die ganze Menschheit, wenn er diesen Weg geht. Und ein wichtiger Vers ist hier noch in Markus 8, 34 zu nennen, wo Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen und sich selbst verleugnen. Jesus macht das vor an dieser Stelle. Er verleugnet sich selbst, seinen eigenen Willen, ordnet dem den Vater unter. Ich möchte euch über diese zwei Stellen eigentlich ein paar Fragen mitgeben. Fall ich oder fall ich? Fall ich Skandalizo? Komme ich zu Fall? Oder bringe ich mich zu Fall vor Gott? Und ordne mich seinem Willen unter, weil ich ihm vertraue, dass sein Wille das Beste für mich ist. Wache ich oder schlafe ich? Bist du bereit, wenn der Hausherr wiederkommt? Wie wird dich der Hausherr finden? Wachend oder schlafend? Mein Wille oder sein Wille? Kann ich das beten, so wie Jesus es betet, denn nicht mein Wille geschehe, sondern deiner? Und wenn ich das Vaterunser bete, bete ich da wirklich von Herzen mit? Oder rede ich das einfach runter, weil es alle mitreden? Also sich da auch prüfen, und es ist okay, es gibt genügend Beispiele in der Bibel, die mal auch einem anderen Willen oder ihren eigenen Willen hinterhergerannt sind. Aber wichtig ist dann wieder umzukehren und sich dem Willen des Vaters unterzuordnen. Und das andere, wo wir auch einen Unterschied sehen zwischen Petrus, der groß ankündigt, oh, ich werde dich niemals verleugnen, selbst wenn ich bis in den Tod gehen müsste. Und Jesus, der nicht groß ankündigt, sondern der tut. Rede ich oder handel ich? Diese vier Punkte, diese vier Fragen möchte ich euch mitgeben. Und möchte ich euch mitgeben, weil ich denke, dass es wichtig ist oder dass wir dazu aufberufen sind, Jesus auch in dem nachzufolgen. Sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz, also mein Kreuz, auf mich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Warum? Weil er es vorgemacht hat. Weil er den Weg vorangegangen ist. Und ich finde, wie gesagt, wir stehen kurz vor Weihnachten, einem Highlight. Ein absolutes Highlight. Und wir stehen vor der Kreuzigung Jesu. Ein weiteres absolutes Highlight. Ich möchte nicht so betrübt hinausgehen lassen, sondern es ist ein Grund zum Feiern. Das Kreuz ist ein Grund zum Feiern. Deswegen sind wir hier. Deswegen versammeln wir uns. Weil wir erlöst sind von der Schuld. Weil Jesus diesen Weg im Garten Gethsemane begonnen hat und diesen Weg, diese Entscheidung festgeblieben ist und bis zum Tod am Kreuz da dran geblieben ist. Welch ein Beispiel.